Diejenigen, die nicht mehr an Gott glauben, nachdem sie gläubig waren, die ohne Zwang dem Unglauben in sich Raum geben, über die kommt der Zorn Gottes. Sie haben eine gewaltige Strafe zu erwarten, denn sie lieben das diesseitige Leben mehr als das jenseitig Letzte.
Der Koran, Sure 16.
کوروش نیکو هستم 28 ساله فعال سیاسی آتیست
Ich heiße Kurosh Nikha, bin 28 Jahre alt. Ich komme aus dem Iran. Ich war dort gegen das islamische Regime politisch aktiv und bin verfolgt worden. Deshalb musste ich das Land verlassen.
حدوداً 15 ماهی که در آلمان همراه با مسلمانای افراطی
Ich bin seit 15 Monaten in Deutschland und wohne in einem Asylantenheim. Dort leben viele Muslime. Einige von ihnen sind aber nicht demokratisch. Sie akzeptieren es nicht, wenn man keine Religion hat oder Atheist ist. Am Anfang, als sie mich noch nicht richtig kannten, war alles in Ordnung. Aber sobald sie herausgefunden haben, dass ich mich von der Religion losgesagt habe, haben sie angefangen, mich zu erniedrigen und haben mir immer wieder gesagt, du bist Heide, du bist dreckig.
Ich werde in den Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken verbreiten. Trefft sie oberhalb des Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab, denn sie widersetzen sich Gott und seinem Gesandten.
Der Koran, Sure 8.
Allahs Nazafet tuhaim barakhare mian man aziyat mikonan.
Sie belästigen mich auch, indem sie die Hygiene nicht einhalten. Sie machen absichtlich alles schmutzig, wenn ich in der Küche was mache. Sie sagen, dass Abtrünnige umgebracht werden sollten, weil sie vom Islam abgekommen sind. Sie glauben, dass sie die wahren Muslime sind. Ich stehe immer so um 5:30 auf und verlasse das Heim, bevor sie zum Gebet oder Frühstück aufstehen, damit ich mit denen weniger Begegnungen habe. Es ist so, obwohl ich in einem freien, demokratischen Land lebe, habe ich doch keine Sicherheit.
Auf der Flucht vor Allah. Ex-Muslime in der europäischen Gesellschaft. Ein Feature von Daniel Gutmann und Markus Laton.
Als wir uns mit Kurosh Nikha zum ersten Mal treffen, fühlt er sich noch nicht sicher genug, Deutsch mit uns zu sprechen. Er hat eine Freundin mitgebracht, die übersetzt. Der junge Iraner lebt in einem Flüchtlingsheim in einer kleinen Stadt unweit von Köln.
Die Leute, die da wohnen in diesem Heim, die sind alle Muslime. Es gibt nur 2-3 Personen, die richtig extrem sind und die mich belästigen. 2 von denen sind aus Afghanistan, aus einer Stadt, wo die Taliban war. Von der Stadt Konar kommen die.
Und die normalen Moslems, bei denen hat er keinen richtigen Schutz.
Nein, die mischen sich nicht ein, als ob es nichts wäre.
Kurosh ist mittelgroß und hat eine recht kräftige athletische Figur. Sein freundlicher und warmer Blick lässt nicht vermuten, dass der junge Mann unter Dauerstress steht. Seit Wochen traut sich Kurosh kaum noch in sein Zimmer.
Ich bin jetzt sehr depressiv geworden. Ich möchte nur meine Ruhe haben. Ich fühle mich richtig krank.
Kuroshs Versuche, die Behörden auf seine Situation aufmerksam zu machen, sind bislang ohne Erfolg geblieben.
Ich habe auch Fotos gemacht von den hygienischen Situationen da. Dann bin ich auch zum Sozialamt gegangen und dann habe ich das auch alles gezeigt. Aber der Sachbearbeiter hat nichts unternommen.
Ja, da können wir vielleicht mal zusammen hingehen. Das wäre doch mal ganz interessant.
Unter uns sind Gottergebene und Abirrende. Die gottergeben sind, die bemühen sich um den rechten Weg. Die Abirrenden aber sind Brennholz für die Hölle.
Der Koran, Sure 72.
Vorher war ich ein ganz gläubiger Mensch, bin fast jeden Tag in die Moschee gegangen und da gebetet. Mit meinem Vater, mit meinem Onkel, mit Freunden. Ich habe meine Freizeit in der Moschee verbracht.
Ahmed Sherban ist 18 Jahre alt. Ein hagerer, gepflegter junger Mann. Er lebt seit 2 Jahren in Flensburg. Erst in einem Kinderheim, jetzt in seiner eigenen Wohnung. Er ist geflohen aus Erbil, der Hauptstadt von irakisch-Kurdistan.
Mit 15 habe ich irgendwann Bücher online über Islam gelesen, kritische Sachen. Das hat für mich irgendwie mehr Sinn gemacht, als was im Koran und Islam gesagt wird. Hab monatelang gelesen und gelesen und gelesen.
Allahu Akbar!
I kill you, infidels.
No, I'm just kidding. Hello, people of YouTube. I am the Masked Arab. I'm an atheist after having been a devout Muslim for most of my life.
Auf Facebook tauscht sich Ahmed mit anderen Atheisten aus. Er postet öffentlich kritische Gedanken über den Islam und den Propheten Mohammed. Den Konflikt mit seinem streng religiösen Vater kann er nicht vermeiden.
Irgendwann habe ich meinem Vater erzählt, Papa, ich bin nicht mehr Muslim, ich glaube in die Religion nicht mehr, aber ich werde trotzdem deine Religion respektieren und du sollst auch meinen Gedanken über die Religion akzeptieren und respektieren.
Ahmeds Vater akzeptiert sie nicht. Er zeigt ihn bei der Polizei an, wegen Blasphemie. Vielleicht auch, um den Ruf seiner Familie zu schützen. Ahmed verbringt mehrere Tage im Gefängnis.
Die haben ganz viel gesagt. Glaubst du, dass Menschen von Affen kamen? Und nachdem die mich mit Elektroschocks gefordert haben, hat mich gezwungen, wie ein Affe zu tanzen.
Sein Onkel holt ihn aus dem Gefängnis, bezahlt die Kaution. Mit seiner Familie kann er sich versöhnen. Doch sicher fühlt er sich in Erbil nicht mehr. 2014 verlässt er den Irak.
Am 1.6.2014 bin nach Türkei geflogen und wollte illegal nach Europa kommen. Mein Vater hat mich unterstützt, weil er hat gesehen, dass ich nicht mehr da leben kann. Hat gesagt, ich zahle dir den Flucht.
Über die Türkei gelangt er nach Deutschland, wo er Asyl beantragt. In Flensburg lernt er Deutsch und will sich in der örtlichen Flüchtlingshilfe engagieren. Für eine von Asylsuchenden herausgegebene Zeitschrift schreibt er einen Artikel über seine eigene Geschichte. Atheismus als Fluchtgrund. Das hat Folgen, mit denen er hier in Deutschland niemals gerechnet hätte.
Ein Mitarbeiter ist zu mir gekommen, sagt, geh raus. Es ist nicht deine Aufgabe hier. Du bist ein Kafir. Du schreibst gegen Moslems. Das hat er auf Arabisch gesagt erstmal. Und dann später ganz deutlich vor alle anderen Mitarbeiter das auf Englisch gesagt, dass er Probleme mit meinem Artikel hat und dass er sowas einfach nicht akzeptieren kann. An dem Tag hat er mir ganz konkret gesagt, hey, ich schneide dir den Kopf ab und nimm das mit nach Jemen. Ist mir scheißegal, wenn das mein letzter Tag in Deutschland wird.
Das ist es. So kostet. Die Ungläubigen bekommen die Feuerstrafe. Ihr, die ihr glaubt. Wenn ihr die, die ungläubig sind, im Anmarsch trefft, so kehrt ihnen nicht den Rücken. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Gott.
Der Koran, Sure 8.
Si chacun, par exemple, avait la totale liberté de croire ou de ne pas croire, il n'y aurait pas de problématique.
Wenn jeder die Freiheit hätte zu glauben oder nicht zu glauben, dann gäbe es gar kein Problem. Jedoch gibt es im islamischen Recht ein Verbot, sich vom Islam loszusagen.
In einem Café in Straßburg treffen wir den Soziologen Oussam Bentaleb. Der junge Wissenschaftler marokkanischer Herkunft schreibt seine Doktorarbeit über das Problem der Apostasie, der Abkehr vom Islam.
Ce qui fait que un musulman qui souhaite abandonner sa foi,
dieses Verbot bedeutet, ein Muslim, der seinen Glauben aufgeben möchte, muss damit rechnen, verurteilt zu werden, und zwar zum Tode. Das ist das Problem und der Ausgangspunkt.
Oussam Bentaleb hat viele Ex-Muslime persönlich kennengelernt und sich ihre Geschichten erzählen lassen. Außerdem hat er sich mit den theologischen Hintergründen befasst.
Wenn man sich näher mit den islamischen heiligen Schriften beschäftigt, wird man eine Zweiteilung finden. Auf der einen Seite gibt es Passagen, die eine Freiheit des Glaubens behaupten, und auf der anderen Seite gibt es viele Stellen, in denen die Apostasie verdammt wird.
Der Koran ist tatsächlich geradezu durchsetzt von herabwürdigenden und Vernichtung androhenden Passagen, die sich gegen Ungläubige und Abtrünnige wenden.
Alors il faut savoir que l'athéisme dans le contexte musulman est un peu particulier, parce que athée en arabe c'est mulhid.
Im islamischen Kontext gibt es den Begriff des Atheisten so gar nicht. Muslime, die sich vom Islam abwenden, werden als Mulhed bezeichnet. Das meint Abweichung von einem Weg, wie ein Pfeil, der seine Flugbahn verlässt. Man betrachtet Ex-Muslime als Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind.
Während sich die Strafandrohungen im Koran meist auf das Jenseits beziehen, finden sich in den Hadithen, den Berichten über das Leben des Propheten, ganz direkte Aufforderungen, Abtrünnige zu töten. Zum Beispiel in der anerkannten Hadithensammlung des Theologen Sunan Abi Dawud.
Ali verbrannte einige Abtrünnige. Als Ibn Abbas darüber informiert wurde, sagte er, an seiner Stelle hätte ich sie nicht verbrannt, denn der Prophet sagte, fügt niemandem die Strafe Allahs zu. Ich hätte sie aber auf andere Weise getötet. Denn der Prophet sagte auch, tötet jene, die ihre Religion ablehnen.
C'était un châtiment d'apostasie. On l'appelle le châtiment d'apostasie, c'est une condamnation à mort qui a été pratiquée durant toute l'histoire islamique.
Die Todesstrafe für die Abkehr wurde durch die gesamte Geschichte des Islam hindurch praktiziert. Auch wenn es eigentlich keine klare juristische Basis dafür gibt. Meistens werden entsprechende Hadithen dazu aufgesagt, die das Urteil stützen sollen.
In einigen islamischen Ländern wie Saudi-Arabien, Jemen oder Iran steht die Todesstrafe für Apostasie noch heute im Gesetz. Darüber hinaus kann sich natürlich jede radikale Gruppierung oder jeder einzelne Muslim, wo auch immer er lebt, darauf berufen. In anderen Ländern wie Ägypten oder Marokko wurde sie außer Kraft gesetzt.
Aber auch in diesen Ländern gibt es immer noch einen hohen sozialen Druck. Die Gesellschaft grenzt Ex-Muslime aus. Selbst von der eigenen Familie werden sie abgelehnt. Deshalb müssen sie ihren Atheismus auf möglichst diskrete Weise ausleben. Das Merkwürdige ist, wir leben ja in einem säkularen Land. Und trotzdem gibt es auch hier diese Ängste. Ängste, die mit religiösen Überzeugungen zu tun haben.
Viele Ex-Muslime, die Oussam Bentaleb im Rahmen seiner Feldforschungen kennengelernt hat, kommen aus dem Großraum Paris, aus jenen ghettoähnlichen Vororten, in denen sehr viele Muslime leben. Wir fahren mit der Regionalbahn von Paris nach Mont-la-Jolie, um uns mit einem von ihnen zu treffen. Dem einzigen, der zu einem Gespräch mit deutschen Journalisten bereit ist. allerdings nur unter Zusicherung von Anonymität. Er bittet uns sogar darum, seine Stimme nicht zu verwenden. Wir stellen das Gespräch nach.
Ich fühle mich ganz französisch. Von Kopf bis Fuß als ein Produkt französischer Kultur und französischer Werte.
Nassim ist Anfang 30 und wurde als Sohn algerischer Einwanderer in Frankreich geboren. Er ist in Mont-la-Jolie aufgewachsen und hat Geschichte studiert.
Natürlich kann man sagen, dass ich einem bestimmten Phänotyp entspreche. Meine Gesichtszüge sehen arabisch aus oder maghrebinisch, das ist klar. Charakteristische Gesichtszüge. Aber meine Persönlichkeit, die ist französisch.
Um von ihrer islamisch geprägten Umgebung nicht ins Abseits gestellt zu werden, entscheiden sich auch in Frankreich viele Ex-Muslime dafür, ihre Überzeugungen zu verheimlichen.
Das beginnt schon an der Kasse eines Supermarkts. Je nach den Dingen, die in deinem Einkaufswagen liegen, wirst du mit anderen Augen angeschaut. Oft kommt es vor, dass der Kassierer oder die Kassiererin selbst muslimisch ist. Und die werden dich je nach deinem Phänotyp auf eine bestimmte, vermeintliche Identität festlegen.
Nassim hat uns am Bahnhof abgeholt und in ein nahegelegenes Bistro geführt. Wir setzen uns in eine Ecke, in der niemand das Gespräch mithören kann.
Du wirst schief angesehen, wenn du Huhn kaufst, das nicht halal ist. Oder wenn in deinem Einkaufswagen eine Flasche Wein liegt. Dieser Blick der anderen begleitet einen auf Schritt und Tritt. Man muss immer aufpassen und so tun, als ob. So tun, als würde man den Ramadan befolgen. So tun, als würde man beten. So tun, als würde man gewisse Redewendungen selbstverständlich benutzen.
Nassims Eltern sind sehr religiös. Für sie käme es einer Katastrophe gleich, wenn sich eines ihrer 8 Kinder als überzeugter Atheist entpuppen würde. Nur 2 von Nassims Geschwistern denken ansatzweise ähnlich wie er. Sie wissen um sein zermürbendes Doppelleben.
Man entwickelt Strategien, um seine wirklichen Überzeugungen zu verbergen und heikle Situationen von vornherein zu vermeiden. Wie stelle ich es an, während des Ramadan trinken zu können? Oder um den Moscheebesuch herumzukommen? Was muss ich tun, um bestimmte Freizeitaktivitäten zu rechtfertigen oder zu kaschieren? So kann es auch vorkommen, dass 2 Ex-Muslime einander nicht als solche erkennen, weil sie sich gegenseitig etwas vorspielen.
2007 haben wir eine Kampagne angefangen. Wir haben abgeschworen mit unserem Gesicht und Identität und haben gesagt, wir sind Ex-Muslim.
Die Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi ist die Begründerin einer Vereinigung von Ex-Muslimen. Der sogenannte Zentralrat der Ex-Muslime wird in Deutschland unter anderem von der Giordano-Bruno-Stiftung und dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten unterstützt. Nach demselben Vorbild haben sich an anderen Orten Vereinigungen gebildet. In England und Frankreich und sogar in einigen islamischen Staaten.
Ex-Muslim sein ist in Ägypten, im Iran oder Afghanistan und verschiedene Länder jetzt ein, oder Bangladesch, ein Name. Also die Menschen, die gar keine Religion angehören oder nicht mehr Muslim sind, sie nennen sich nicht jetzt Atheist, sondern Ex-Muslim. Das ist schon ein Label geworden.
Aufgewachsen ist Mina Ahadi im Iran. Als Studentin gehört sie zur Protestbewegung gegen den Schah, bis die Islamische Revolution eine religiöse Diktatur errichtet.
Wenn Khomeini gesagt hat, Frauen sollen Kopftuch tragen, für mich war ein sehr wichtiger Punkt. Weil Kopftuch für mich bedeutet sehr viel Einschränkung. Das ist schon so wie ein Leichentuch. Du hast gar keine Persönlichkeit. Du kannst nicht deine Gefühle zeigen. Du kannst nicht deinen Körper zeigen. Du kannst nicht deine Mimik zeigen. Und ich habe gesagt, ich akzeptiere das nicht.
Nach der Islamischen Revolution 1979 schließt sie sich dem kurdischen Guerillakampf im Iran an und wird 1981 in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
Ich habe 10 Jahre lang in Zelt gelebt mit Partisanen.
1990 flieht Mina Ahadi nach Europa. Aus dem Exil kämpft sie weiter. In der Arbeiterkommunistischen Partei Irans gegen das Regime der Ayatollahs, gegen Steinigungen, gegen die Unterdrückung der Frau. Und beim Zentralrat der Ex-Muslime für die Freiheit von der Religion. Ihre Website ist eine Anlaufstelle für Ex-Muslime aus aller Welt.
Also er kommt, ich möchte auch vorstellen, er kommt aus Pakistan. Wie heißt du?
Osman.
Osman. Osman kommt aus Pakistan und neue jetzt bei uns, hat per SMS mit mir gesprochen, dass er ist in Bonn. Sie finden bei uns eine Möglichkeit, in Deutschland oder in Europa ein Asyl bekommen. Und auf andere Seite, ja, arbeiten wir mit Flüchtlingen und haben wir auch sehr viele Kontakt mit Flüchtlingsheimen.
Na, guten Morgen, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Jetzt fahren wir nach Hürth, ja?
Ja. Oh, pass auf. Jetzt kommt kein Auto.
Gemeinsam mit Kurosch machen wir uns auf dem Weg zu einem Termin bei seiner Sachbearbeiterin. Als wir vorschlagen, auch noch einen Abstecher in sein Flüchtlingsheim zu machen, bittet uns Kurosch, von dieser Idee Abstand zu nehmen. Eine Konfrontation mit uns und seinen Peinigern möchte er lieber vermeiden.
Hier geht es nach Wesseling. Ist das dasselbe Wesseling-Hürth? Kurosch, Wesseling-Hürth, ist das auf derselben Linie?
Berlin, wie geht der?
Gab es so eine Zeit, wo du richtig religiös selber warst?
من در بندرعباس جنوب ایران به دنیا اومدم و در یک خانواده غیر مذهبی بزرگ شدم.
Ich bin in Bandarabas geboren im Süden vom Iran. Da bin ich aufgewachsen. Ich komme aus einer unreligiösen Familie. Mein Vater hat uns richtig Freiheit gegeben, aber als ich dann erwachsen war, weil ich dann sehr viele religiöse Freunde hatte, aus Neugier und so, wollte ich auch dann selber in diese Theologieschule gehen.
از وقتی که به این مدرسه مذهبی رفتم، اونجا متوجه شدم که تفاسیر و تعابیر مختلفی از قرآن وجود داره.
Als ich dann in diese Schule gegangen bin, habe ich erfahren, dass es dann viele verschiedene Interpretationen von Koran gibt. Das war so richtig interessant für mich, dass es ein Buch gibt, aber jeder kann das so interpretieren, wie man will. Und als ich das Buch durch hatte, wusste ich, wie Koran ein Gegensatz zu den menschlichen Werten ist.
Viele Ex-Muslime sind gebildet und haben sich zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens intensiv mit den islamischen Schriften befasst. So auch Nassim aus Mont-la-Jolie.
Es ist ja schon selten, Christen zu finden, die die Bibel lesen. Noch seltener aber ist es, Muslime zu finden, die den Koran lesen. Ich habe ihn jedoch sehr gründlich gelesen und habe dort nicht das gefunden, was mir versprochen wurde. Ich habe in ihm weder den Frieden gefunden, von dem man mir erzählt hat, noch die Liebe. Auch die Logik, die man ihm zuschreibt, konnte ich nicht erkennen. Ganz im Gegenteil bin ich in ihm auf viele Widersprüche gestoßen. Und auf einen sehr menschlichen Gott, der wie ein Tyrann auf einem Thron sitzt und permanent Drohungen ausspricht.
Also diesen strafenden Gott, den es eigentlich im Christentum auch gibt, im Alten Testament, der herrscht in der islamischen Welt eigentlich durchgehend. Also ich kann Ihnen sagen, dass es bei mir einfach so war, jede Strafe, jede Übelkeit, alles, was negativ in mir in meinem Leben widerfahren ist, wurde mit Allah begründet und mit dem Islam begründet, weil man es auch kann.
Wir treffen die Autorin Sana Ramadani in Berlin, in einer Wohnung ihres Verlags. Sie hat ein Buch geschrieben, Die verschleierte Gefahr, die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen. Für ihre Kritik an der islamischen Lebenswirklichkeit bekam die frühere Femenaktivistin Drohungen von radikalen Muslimen.
Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, dass man mich bestrafen wird, das ist eigentlich schon normal, damit muss ich leben. Aber jetzt ist es natürlich noch vermehrter, dass die Muslime, die ich genau in dem Buch benenne und eigentlich auch bekämpfe, dass die mitgekriegt haben, dass ich auch schwanger bin, also sie mir das Kind heraustreten wollen. Also es hat ein ganz anderes Niveau erreicht.
Aus dem zerfallenden Jugoslawien floh Sana Ramadani Anfang der 90er mit ihrer albanischen Familie ins ländliche Nordrhein-Westfalen.
In Deutschland war es halt so, dass ich meine Mutter einerseits, klar, der deutschen Gesellschaft natürlich versucht hat zuzuwenden, aber andererseits ihr alles hier sehr fremd war. Sie hat dann Sicherheit und Halt gesucht in dem Vertrauten. Und das Vertraute ist einfach das, was man von zu Hause aus kennt, auch aus der Kindheit her kennt. Und das ist natürlich die religiösen Inhalte, die Sozialisierung, die islamische Sozialisierung. Und das hat sie so ein bisschen innerlich radikalisiert.
Für Sana Ramadani ist nicht nur die Doktrin des Islam das Problem. Sie kritisiert auch den Durchschnittsgläubigen.
Mein Vater, obwohl der überhaupt nicht gläubig war und er das bis heute noch unsinnig findet, wenn sie mit ihren Allah-Sprüchen kommt, das fand er schon immer, aber er konnte sich auch nie gegen ihre Werte auflehnen oder gegen ihre Dominanz auflehnen. Man kann Menschen einfach nicht erreichen, wenn sie gerade so erzogen worden sind. Es ist ja schon eine Form von Angstpädagogik, die gerade auch in der islamischen Community geführt wird. Also es wird ja wirklich den Kindern von klein auf so eine große Angst eingetrichtert, dass es gar nicht so leicht ist, sich daraus zu befreien.
Ich hatte Angst, anderer zu denken, weil ich immer gehört habe von Islam, dass man, wenn man als Muslim was anderes denkt, man wird sofort von Allah bestraft.
Hartnäckig hat er sich gegen unsere Zeichen gestellt. Ich werde ihn schwer belasten. Ich werde ihn in der Höllenglut brennen lassen. Kennt ihr die Höllenglut? Nichts lässt sie bestehen. Nichts lässt sie verschont. Sie verbrennt die Haut.
Der Koran, Sure 74.
Es gibt fast ebenso viele Gründe, den Islam zu verlassen, wie es Muslime gibt, die das tun. Jeder auf seine Art, mit seinen Erfahrungen. Und was die Frauen betrifft, beginnt es oft mit der Feststellung, dass sie nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer.
Ich komme aus Algerien. Islam ist die Staatsreligion in Algerien.
In einem Café in Hamburg treffen wir eine Frau, Ende 40, die sich aktiv in der Bewegung der Ex-Muslime engagiert.
Und Algerien setzt natürlich die Scharia nicht hundertprozentig um. Aber was Frauen betrifft, zum Beispiel die Polygamie, also Mehrehe, die Erbschaft, also die Frau darf nur die Hälfte des Bruders erben, was die Frauen betrifft, ist die Scharia da eingesetzt.
Sie möchte anonym bleiben, um sich selbst und ihre Familie zu schützen. Ihr Pseudonym, unter dem sie auch auf einem eigenen YouTube-Kanal und bei Facebook aktiv ist, lautet Nariman.
Ich habe den Islam eigentlich sehr, sehr früh abgelegt oder abgelehnt. Als ich angefangen habe zu merken, das ist keine Religion für Frauen. Das ist eine Religion, die für Männer oder von Männern für Männer gemacht wurde. Das heißt, als Frau habe ich überhaupt keine Rechte und ich bin lediglich eine Sexware, eine Handelsware für den Mann.
Während sich viele Ex-Muslime tendenziell in der Defensive befinden, legt Nariman Wert darauf, offene Islamkritik zu betreiben.
Das Paradies im Koran ist, ist so beschrieben, also in verschiedenen Suren. Das heißt, er bekommt Frauen, der Koran beschreibt sie so, sie bleiben immer Jungfrau. Der Mann defloriert die Frau und Gott näht wieder. Allah. Sie kriegen keine Blutung sowieso, keine Menstruation, weil das ist eine, natürlich schmutzig für Frauen. Deswegen hassen sie die Frauen. Weißt du, Frau ist schmutzig, weil sie ihre Tage hat und gebärt und das für sie Männer, weißt du. Als ob die Männer nicht, weiß ich nicht, also manchmal sind auch Sperma irgendwie ekelhaft, weißt
du. Nariman wächst in Algier auf und studiert dort Ende der 80er Jahre Ingenieurswissenschaften.
Meine Familie war sehr liberal. Aber danach, als ich jetzt Studentin geworden bin, da wurde ich wirklich also mit der Gesellschaft tatsächlich konfrontiert. Also viele Studentinnen haben angefangen, Hijab zu tragen und viele Männer haben Bärte getragen und Moschee in der Universität. Da natürlich war ich immer konfrontiert, also das heißt, was machst du hier? Geh einfach heirate. Oder was machst du hier, warum studierst du? Du bist sowieso eine Frau. Auch von sogenannten moderaten oder modernen Muslimen.
Ende der 90er Jahre emigriert Nariman nach Deutschland.
Ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich überhaupt in diesem Land lebe. Aber jetzt, seit 5 Jahren ungefähr, fange ich an, Angst zu haben.
In Hamburg führt Nariman ein kleines Unternehmen. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder und hat viele deutsche Freunde. Aber gerade von diesen fühlt sie sich in ihrem Kampf als Ex-Muslimin oft nicht verstanden.
Was mich natürlich auf die Palme bringt jetzt, also was mich total jetzt also in Deutschland nervt, ist eigentlich diese Behauptung, dass der Islam eine Religion des Friedens, der Liebe und Toleranz ist. Und nach jedem Terroranschlag hören wir von den Islamverbänden und manche Politikern, der Islam hat damit nichts zu tun. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Hat der Islam wirklich nichts damit zu tun?
Paris am 7. Januar 2015. Das mit einem Handy gefilmte Video eines Augenzeugen unmittelbar nach dem Attentat auf Charlie Hebdo, bei dem 12 Menschen ermordet wurden. Man sieht die fliehenden Täter, die noch Schüsse abgeben. Mit diesen Bildern beginnt Nothing is Forgiven, ein belgischer Dokumentarfilm über die prominenteste Ex-Muslimin Frankreichs, Zineb El Razoui, eine aus Marokko stammende Religionswissenschaftlerin und Journalistin.
Le 11 janvier, avec mes collègues, oui, j'étais à la tête de la plus grande manif de l'histoire de France.
4 Tage nach dem Attentat befand ich mich gemeinsam mit meinen Kollegen an der Spitze der größten Demonstration, die Frankreich je erlebt hat. Auch wenn ich natürlich von der Dimension der Ereignisse überwältigt war.
J'étais dépassé par l'ampleur de ce qui était en train de se passer.
Zineb El Razoui hatte als feste Mitarbeiterin für die berühmte Satirezeitschrift gearbeitet. Unter anderem hatte sie den Text eines umstrittenen Comicbands über das Leben des Propheten geschrieben. Sie gehörte nur deshalb nicht zu den Opfern des Attentats, weil sie zu dieser Zeit im Urlaub war.
Les personnes qui étaient venues tout simplement exprimer leur tristesse.
Die Leute waren auf die Straße gekommen, um ihre Anteilnahme zu zeigen. In diesem Moment haben mich die Gefühle überwältigt. Ich musste weinen. Ich hatte das Gefühl, die Menschen hätten uns jetzt endlich verstanden.
J'en ai pleuré, je me suis dit, mais s'ils étaient là seulement pour voir ça, enfin les gens ont compris. Enfin on nous a compris.
Schneller als gedacht weicht ihre Euphorie einer neuen Bedrohung. Von Islamisten wird Zineb El Razoui mit Todesfatwas belegt. Im Internet beginnt eine Hetzjagd auf sie. Kill Zineb lautet die Losung. Seitdem muss sie unter Polizeischutz und an geheimen Orten leben.
2-3 Monate après les attentats, c'était la descente aux enfers.
2 oder 3 Monate nach den Attentaten habe ich schwere Depressionen bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass es für mich keine Zukunft mehr geben könne.
Doch dann geht Zineb El Razoui zum Gegenangriff über und schreibt ein Buch, dessen Titel programmatisch ist: Den islamischen Faschismus zerstören.
L'islamisme est un fascisme. Il est un fascisme dans le sens où c'est un totalitarisme qui ne tolère pas la différence.
Der Islamismus ist eine Spielart des Faschismus. Faschismus im Sinne eines Totalitarismus, der keine Differenz toleriert, der nichts toleriert, was außerhalb seiner Gebote liegt. Es ist eine Form des Totalitarismus, weil er uns gezeigt hat, dass er gewalttätig wird und zu den Waffen greift, wo es ihm nicht gelingt, durch Argumente zu überzeugen.
Zineb El Razouis Buch ist ein eindringlicher Appell an die Europäer, die Gefahren des Dschihadismus an den Rändern unserer Gesellschaft ernster zu nehmen.
On voit à quel point les islamistes avec toutes leurs différentes strates, leurs différentes facettes.
Ich zeige auf, wie Islamisten mit verschiedenen Strategien versuchen, sich in den westlichen Gesellschaften durchzusetzen. Wenn nicht durch den Terror der Waffen, dann über die Wege der Justiz und der Kultur.
In ihrer Hochsicherheitsgefangenschaft ist Zineb El Razoui Mutter einer heute 2-jährigen Tochter geworden. Trotzdem hat sie mit ihrem Buch in Kauf genommen, noch stärker ins Fadenkreuz von Dschihadisten zu geraten.
Moi, je pense que c'est parce que je suis une femme, mais aussi parce que je suis une femme d'origine musulmane.
Ich denke, es liegt daran, dass ich eine Frau bin, aber auch eine Ex-Muslimin. Einen Nicht-Muslim, der dieselben Dinge sagen würde wie ich, den könnte man leicht als Rassisten verunglimpfen. Aber wenn ich es sage, die als Muslimin geboren wurde, dann ist das Verrat. Dann ist das jemand, den man umbringen muss.
Wie sollte Gott die führen, die ungläubig geworden sind, nachdem sie gläubig waren? Denen wird dadurch vergolten, dass der Fluch Gottes, der Engel und der Menschen zusammen über sie kommt. Ewig sind sie darin. Ihnen wird die Strafe nicht erleichtert und kein Aufschub gewährt.
Der Koran, Sure 3.
La notion d'apostat, c'est-à-dire celui qui a quitté la religion, qui était autrefois assez secondaire, est aujourd'hui centrale dans le discours de l'islamisme politique radical et notamment du djihadisme.
Der Begriff des Apostaten steht heute im Zentrum des Diskurses des politischen Islamismus und insbesondere des Dschihadismus. Der Kampf gegen die Abtrünnigen ist auch dazu da, all jene in Angst und Schrecken zu versetzen, die in Versuchung geraten könnten, ihrem Beispiel zu folgen.
Gilles Kepel ist Professor an der École Normale Supérieure in Paris. Er gilt als einer der besten Kenner radikaler Strömungen im Islam.
Depuis une dizaine d'années, la pression exercée par le salafisme.
Seit ungefähr 10 Jahren ist der Druck, der von den Salafisten ausgeübt wird, in den Ghettos der Vorstädte so angewachsen, dass es sehr schwer ist, dort als Konvertit oder Atheist zu leben. Wie es auch sehr schwer ist, in solchen Vierteln zu seiner Homosexualität zu stehen. Und jetzt werden die Regeln der Salafisten immer erdrückender, mit dem Zwang, Kopftuch zu tragen, der Entfeminisierung des öffentlichen Raums und der ständigen Überwachung der Einhaltung ihrer Regeln.
Mit Kurosch warten wir im Ausländeramt auf seinen Termin. Etwa 15 Meter von uns entfernt sitzt eine Gruppe von Flüchtlingen, von denen Kurosch sich lieber fernhalten möchte. Es sind zwar nicht jene Extremisten dabei, die ihm das Leben schwer machen, aber anscheinend handelt es sich um Freunde von ihnen. Schließlich werden wir hereingerufen.
Er kann die Situation in Heim nicht mehr ertragen. Er hat richtig Kopfschmerzen und Migräne bekommen, ist immer müde, hat immer so, sehen Sie, seine Augen immer so rot. Zeig mal deine Augen. Er kann nicht.
Ich kann nicht, leider.
Auf Deutsch, sag selber auf Deutsch, du kannst nicht. Das ist ja das Problem. Er hat sich, wissen Sie, in dieser Situation, wo er diese Menschen sieht, erinnert sich ja an seine Situation, wo er dann in Iran war und so alles, was er dann alles da erleben musste. Und kann ja in der Nacht nicht schlafen, hat richtig Albträume. Er kommt dann immer hier um 11 Uhr, 12 Uhr ne, abends, wenn die alle geschlafen haben, diese Leute, und geht auch morgens dann immer sehr früh weg, bevor die aufstehen und beten.
Die Sozialarbeiterin macht uns darauf aufmerksam, dass wir das Gespräch nicht aufzeichnen dürfen. Sie wirkt ehrlich bemüht, Kurosch's Situation zu verstehen. Aufgrund ihrer engen bürokratischen Vorgaben kann sie ihm aber kaum eine Lösung anbieten. Sinngemäß sagt sie:
Die Verlegung in ein anderes Heim in unserem Bezirk wäre eine Möglichkeit, aber nur sofern Plätze zur Verfügung stehen. Allerdings könnte dasselbe Problem dort wieder auftreten. Ich habe nicht nur in diesem Heim das Problem, dass aufgrund von Religionsunterschieden Konflikte entstehen. In dieser Hinsicht müssten wir ganz grundsätzlich als Amt mal überlegen. Aber das hilft ihm natürlich jetzt nicht weiter.
Ex-muslimische Flüchtlinge befinden sich in einer speziellen Situation. Sie werden von den deutschen Behörden statistisch gar nicht erfasst. Mit ihren Problemen werden sie oft allein gelassen. Das beginnt schon bei den ersten Anhörungen, erzählt uns Nariman.
Bei den Flüchtlingshilfe gibt es fast nur Muslime und fast nur muslimische Männer. Manchmal auch Radikalen. Die Übersetzer, die bei der Anhörung von Flüchtlingen, wenn sie einen Asylantrag machen, sind Muslim. Wie kann eine ex-muslimische, zum Beispiel saudische Frau, offen reden mit diesem Anhörer, wenn sie weiß, dass er, verstehst du, was ich meine, er ist Muslim. Er ist verpflichtet, das weiterzusagen, verpflichtet per Koran. Er spricht mit Wächtern, mit der Flüchtlingshilfe oder auch nur ein Kloman. Der, die, weißt du, ich habe gehört, die. Und dann, diese Frau fühlt sich wieder in Saudi-Arabien. Auf dem deutschen Boden, aber in Saudi-Arabien.
Selbst bei Morddrohungen bleiben die Täter oft unbehelligt. Wie im Fall von Ahmed Scherban in Flensburg.
An dem Tag hat er mir ganz konkret gesagt, hey, ich schneide dir den Kopf ab und nimm das mit nach Jemen. Ist mir scheißegal, wenn das mein letzter Tag in Deutschland wird. Ich war richtig schockiert, wusste nicht, was ich machen soll. Habe versucht, jemanden zu finden, den ich mitreden kann, aber niemand hat mich ernst genommen.
Ahmed geht zur Polizei. Die Stadt Flensburg versucht daraufhin, ein Mediationsgespräch zwischen ihm und seinem Peiniger zu vereinbaren. Es scheitert. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden eingestellt. Das groteske Resultat: Der junge Kurde Scherwan darf nicht mehr in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Der Aggressor bleibt ungeschoren, macht sogar weiter.
Danach hat er das fast alle Arabern in Flensburg erzählt, die Sache, dass ich gegen Islam kämpfe. Danach wurde ich nicht mehr begrüßt. Also ich traue mich nicht mehr, in Flensburg in bestimmten Orten alleine zu gehen.
Mein Name ist Gero Preuß. Ich habe in der Flüchtlingsarbeit geholfen und eine Notunterkunft auch aufgebaut hier in Berlin für minderjährige geflüchtete Jugendliche.
Wir wollen erfahren, wie die Betreiber von Flüchtlingsunterkünften mit dem Thema umgehen. Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit für sie? Gero Preuß macht eine prägende Erfahrung, als der Träger seiner Einrichtung den Jugendlichen einen Moscheebesuch anbietet.
Die Idee war daraus geboren, dass man gesagt hatte, wir wollen den Kindern zeigen, dass es auch muslimische Kultur in Deutschland gibt und dass es Anlaufstellen gibt wie Moscheen, dass das also eine deutsche Realität ist und dass wir Deutsche darauf stolz sind, dass es sowas gibt und ihnen damit auch zeigen wollen, dass sie das, was sie kennen und ihre Kultur auch hier wiederfinden können. Und das hat sich eigentlich ziemlich stark aus dem Glauben rausgespeist, dass man pauschal die Kinder, die gekommen sind, als Muslime definiert hat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Gero Preuß stellt fest, dass die Moscheebesuche manchmal eine unmittelbare Wirkung auf die Jugendlichen ausüben. Eines Abends sitzt er zusammen mit einem 17-jährigen Flüchtling und trinkt mit ihm alkoholfreies Bier.
Wir saßen zusammen, als dann die andere Gruppe, die zusammen mit den Betreuern in der Moschee war, geschlossen zurückkam. Und diese kam dann zu uns und als einer der Jugendlichen erblickt hatte, dass der andere Jugendliche etwa ein Bier trinkt, hat er ihm eine Ohrfeige ins Gesicht gegeben, ihn ins Gesicht gespuckt, es ging blitzschnell, und Haram gerufen. Und es hat zu einem kurzen Tumult geführt, den wir dann schnell klären konnten und lösen konnten.
Für Preuß liegt das Grundproblem in einer fehlgeleiteten Integrationspolitik.
Sie kommen in Deutschland an, das sind ihre ersten Tage und ihre ersten Wochen und sie versuchen sich in dieser neuen Gesellschaft irgendwie zu orientieren und was man ihnen sagt ist, hey, du bist doch Araber, du bist doch Moslem. So, hier, guck mal, da haben wir auch Araber und Moslems für dich. Da kannst du hingehen, das ist dein Teil der Gesellschaft. Es hat ein sehr trennendes Verständnis von Gesellschaft. Die unterscheidet nach sichtbarem Deutschsein und Religionszugehörigkeit.
Wenn wir mit Sachbearbeiter besprochen haben, dann bin ich zu Mannheim gegangen und 2 Wochen da sein. Danach, sie haben mich in anderes Heim gebracht.
Als wir Kurosch nach 3 Monaten wieder treffen, hat er sprachlich solche Fortschritte gemacht, dass wir ihn überreden können, Deutsch mit uns zu sprechen.
Aber dort ist auch ein bisschen Problem, weil sie kommen mit Kultur. Kommst du aus dem Iran? Warum bist du nicht Muslim? Du musst fasten, ne? Immer sagen wir müssen, du musst, du musst. Das ist mein Problem. Ich habe gesagt, mein Altenheim war so extrem, Muslim extrem, aber hier auch kann ich nicht ruhig sein. Ich kann nicht meine Meinung sagen und Wahrheit sagen.
Ex-Muslime fühlen sich nicht nur von ihren muslimischen Landsleuten ausgegrenzt. Auch in der öffentlichen Debatte fühlen sie sich oft nicht wahrgenommen.
Ich möchte natürlich also in den Medien reden und über das Problem reden. Aber nicht auf jeden Preis. Alle diese Medien, die mich so gern interviewen wollten, wollten mir diktieren, was ich sagen sollte. Nee, wir wollten eigentlich nur über ihre Geschichte, also nee, Islam nicht, also nur über ihre Geschichte. Also meine Geschichte zu erzählen, meine Geschichte ist überhaupt nicht interessant. Also sie ist nicht so dramatisch wie viele Ex-Muslime. Also was interessant oder wichtig ist, ist über die Gefahr des Islam zu reden. Ich meine, auch wenn ich die Probleme nicht hätte, das heißt überhaupt nicht, dass die Probleme nicht da sind. Weißt du? Deswegen habe ich alle abgesagt, außer dir.
Konservative und rechte Kräfte scheinen im öffentlichen Diskurs das Monopol auf Islamkritik zu besetzen.
Jene Rassisten und Hetzer in der AfD zum Beispiel oder in Österreich in der FPÖ oder bei der Pegida in Deutschland, deren Rassismus besteht ja nicht darin, dass sie eine Glaubenslehre oder ein Glaubensbekenntnis bekämpfen. Es kann nicht rassistisch sein, wenn ich sage, ich mag die Zeugen Jehovas nicht oder ich finde den Buddhismus schwachsinnig und so weiter. Natürlich ist es nicht rassistisch. Und genauso wenig rassistisch wäre es, wenn jemand sagt, ich finde den Islam als Glaubenslehre schlecht, schwachsinnig, schädlich.
Sama Mani, Schriftsteller, Arzt und Psychoanalytiker aus Wien. Seine familiären Wurzeln liegen im Iran.
Rassistisch ist am Rassismus der FPÖ und der Pegida und Co. nicht die Ablehnung eines Glaubensbekenntnisses, sondern die falsche und fixe Verknüpfung eines Glaubensbekenntnisses mit der Herkunft, mit einzelnen Menschen. Das ist rassistisch. Und diesen Rassismus macht die sogenannte Linke in der Regel mit und auch der liberale Mainstream, indem sie dann bei dieser falschen Verknüpfung bleibt, also bei der Vorgabe der Rechten bleibt, bei dieser identitätspolitischen Vorgabe und dann sozusagen nur sagt, ihr dürft den Islam nicht kritisieren oder angreifen oder schlecht machen, weil den Islam anzugreifen ist rassistisch.
Also ich habe den Eindruck oder das Gefühl, dass so eine Art kollektive Hypnose, was den Islam betrifft, hier in diesem Land herrscht. So ein Schleier, die Menschen fühlen sich überhaupt nicht betroffen. Aber heute ist der Terror hier im Lande.
Quand tu parles avec ces gens-là, ils te disent toujours, c'est pas le vrai Islam.
Man sagt oft, dieser Terror, das ist ja nicht der wahre Islam. Na gut, ich will es ja gerne glauben. Aber wo ist er dann, der wahre Islam? Ist es der Islam Irans oder Saudi-Arabiens? Oder ist es der Islam der Taliban? Oder ist es der Islam des marokkanischen Regimes, der weniger radikal ist, aber wo du letzten Endes auch nicht frei bist? Wo ist er denn, der wahre Islam? Für mich gibt es keinen wahren Islam. Für mich gibt es nur Texte und es gibt Muslime. Und die Muslime können entscheiden, auf welche Texte sie sich beziehen und auf welche nicht.
und sprich. Es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer da will, möge glauben, und wer nicht will, ungläubig sein. Es soll kein Zwang sein im Glauben.
Der Koran, Suren 18 und 2.
Je pense que ces groupes qu'on peut appeler fondamentaux, groupes radicaux,
ich glaube, dass diese Gruppen, die man fundamentalistisch nennen kann oder radikal, dass diese Gruppen mit der Zeit von ganz allein verschwinden werden. Die jungen Menschen, besonders wenn sie in der zweiten oder dritten Generation hier leben, sind sehr aufmerksam für dieses Problem der Freiheit, des Denkens, des Gewissens. Man kann einem jungen Menschen heute nicht einfach Sätze aus dem 7. Jahrhundert vorsetzen, in der Annahme, dass er das kritiklos hinnimmt.
Köln, 16. August 2017.
Und wie geht es jetzt weiter? Wie stellst du dir die Zukunft vor?
Ich gehe jetzt zur Schule. Wenn ich gut Deutsch gelernt habe, werde ich als Feuerwehrmann in Deutschland arbeiten, weil ich im Iran 5 Jahre als Feuerwehrmann gearbeitet habe. Und ja, ich liebe meinen Beruf und möchte gerne hier auch als Feuerwehrmann arbeiten.
August 2017. Pressemitteilung des Zentralrats der Ex-Muslime.
Kurush Nikra, ein Ex-Muslim, wurde gestern Abend von 3 Islamisten attackiert und brutal niedergeschlagen. Als Kurush auf dem Weg zu seinem Flüchtlingsheim war, wurde er in einer kleinen Nebenstraße überraschend von 3 Männern auf Fahrrädern umzingelt und beschimpft. Kurush nahm zunächst an, dass es sich um einen Raubüberfall handeln könnte und bot den Angreifern seine Wertsachen an. Die Angreifer entgegneten darauf jedoch, dass er ein Ungläubiger sei, und traten und schlugen weiter auf ihn ein. Mit einiger Mühe konnte Kurush fliehen und eine größere und belebtere Straße erreichen, von wo er mit dem Handy die Polizei zu Hilfe rief.
Auf der Flucht vor Allah. Ex-Muslime in der europäischen Gesellschaft. Ein Feature von Daniel Gutmann und Markus Laton. Die Sprecher waren Ronald Spieß, Nadine Kettler, Sebastian Miro, Valentin Miro, Nikolai Brucker, Stefan Roschi und Bert Wesselmann. Ton und Technik Johanna Fegert und Angela Raymond. Regie Daniel Gutmann. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk mit dem Saarländischen Rundfunk 2017.